Ich habe meinen Vortrag in 7 Punkte gegliedert. In einem ersten Punkt möchte ich mich etwas vorstellen. In einem zweiten Punkt möchte ich noch eine Vorbemerkung machen zu der Problematik, die für mich dieser Vortrag am Ende dann war. Ich habe das heute Mittag schon mal kurz angedeutet, dass ich am liebsten abgesagt hätte. In einem dritten Punkt möchte ich etwas zum Selbstverständnis des Sozialismus in der DDR sagen. Das könnte das Schlimmste werden für den Zuhörer. Aber da müsst ihr durch. Ein paar Minuten, wir müssten 40 Jahre lang durch. Und da müsst ihr durch. In einem vierten Punkt möchte ich dann die Probleme aufzeigen, wo die Probleme für die Menschen lagen. Das ist also das eigentliche Thema, der Kern. Ja, was prägte denn? Was haben die Leute davon mitgebracht jetzt, auch in die jetzige Zeit? Das kann natürlich nur eine Auswahl sein, das ist sicher auch sehr subjektiv. In einem fünften Punkt möchte ich etwas sagen von dem Verhältnis des DDR-Bürgers zur Kirche. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir da manches mal verstehen lernen. In einem sechsten Punkt möchte ich etwas zur gegenwärtigen Befindlichkeit des ehemaligen DDR-Bürgers sagen. In einem siebten Punkt etwas wie ich als Christ oder wir als Christen. Dabei sehe ich so meine Familie, unsere Gemeinde, in der ich den relativ kleinen Kreis, das so alles jetzt erleben, wie das aussieht. Also ich will mich zunächst kurz vorstellen. Ich bin wirklich ein Kind der DDR. Ich habe bis zur Wende nichts anderes erlebt als Sozialismus. Ich wurde 1952 in Chemnitz geboren, als sechstes und letztes Kind, als Nachzügler. Meine Eltern waren damals Mitte 40. Das hat für mich den Vorteil gehabt, dass ich auch noch ein Stück Anschluss doch bekommen habe an die Zeit vorher, auch wenn ich diese Zeit nicht erlebt habe. Aber meine Eltern haben sie sehr gründlich erlebt. Die sind so zwischen 1907 und 1910 geboren in dieser Zeit. Und sie leben nicht mehr, sind inzwischen heimgegangen. Und meine Geschwister haben ja das Dritte Reich noch miterlebt. Die Älteren, der älteste Bruder ist 17 Jahre, über 17 Jahre älter als ich, und der vor mir, der ist 12 Jahre älter. Also habe ich noch ein bisschen Anschluss bekommen. Ja, und das andere habe ich dann selber erlebt. Ich hatte das Glück, trotz einer völlig falschen Weltanschauung, das Abitur machen zu können. Da war ich eigentlich schon eine Ausnahme. Da sind ein paar Wunder zusammengekommen, dass das ging. Ich habe dann ein Maschinenbaustudium angefangen, war auch nochmal so ein Wunder, ohne Armee, ohne Jugendweihe, wie das gehen könnte. Das kann ich selber nicht richtig sagen. Aber dieses Glück währte nicht lange. Nach dem reichlichen Semester bin ich da exmatrikuliert worden, wegen meiner Weltanschauung. Ich war nicht rot genug. Bruder Karl von Heiden, 1972. Ja. Danach habe ich noch eine Lehre begonnen als Heizungsmonteur, genau genommen Installateur für Gas, Wasser, Heizung, Lüftung. Habe aber hauptsächlich im sanitären Heizungsbereich gearbeitet. 8 Jahre dann noch. Und vor 11 Jahren bin ich berufen worden von den Brüdergemeinden der damaligen DDR zum vollzeitlichen Reisedienst. Wobei ich zum Teil in einem Bezirk tätig war, im Erzgebirge, etwa 50% der Zeit dort kleinere Gemeinden regelmäßig zu betreuen. Und darüber hinaus zunächst in der Kinder- und Jugendarbeit und so in den letzten 5 Jahren etwa stärker im Bereich Ehe- und Familienarbeit. Das ist sicher auch wichtig, denn ich glaube, dass diese letzten 11 Jahre, die ich so als vollzeitlicher und aus der Sicht der DDR Kirchenmann erlebt habe, dass ich da manches auch anders erfahren habe als der durchschnittliche DDR-Bürger. Ich habe mir Mühe gegeben, auch den normalen DDR-Bürger immer zu sehen, euch vorzustellen, aber manches mag in meiner Erfahrung anders gewesen sein. Gut. Das Zweite. Ein paar Vorbemerkungen, wo für mich Probleme lagen bei der Vorbereitung dieses Vortrags. Das geht in zweierlei Richtung. Einmal ist es ja so, dass wir zwar seit einem reichlichen Jahr ein Staat sind, aber um die innere Einheit unseres Volkes ist es ja wirklich noch schlecht bestellt. Beide, und ich erlaube mir nochmal die Begriffe zu nehmen, Ossis und Wessis, sind wir ja geprägt worden und sehr verschieden geprägt worden. Und so nützlich es ist und wichtig es ist, einmal auch darüber zu reden, auch wenn es nun heute noch einseitig ist, von der östlichen Seite her, so steht doch das Problem, dass man eigentlich das gar nicht beschreiben kann. Und dass man es wahrscheinlich auch nur sehr schwer verstehen kann. Bei bestem Willen und größtem Interesse und sehr viel Einfügungsvermögen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Und das hat dann zur Folge, dass man eben jetzt mal konkret aus meiner Situation als Essi dann halt doch oft nicht verstanden wird. Und das würde ich euch nicht übel nehmen, wenn das so ist, aber es ist halt dann die Erfahrung, die man macht. Und im alltäglichen Leben, so in der Begegnung zwischen Ost und West, gibt es dann viele Verletzungen. Und auch manchmal Demütigung. Und da habe ich gerade in der letzten Zeit einiges erlebt, was mich eigentlich sehr mutlos gemacht hat. Aber ich habe mich dann durchgerungen und habe gesagt, das sind Brüder und Schwestern. Und da habe ich es auch ganz anders schon erlebt. Und das Zweite, was mir auch problematisch ist, das ist eigentlich die Komplexität und die Fülle, die hinter dieser Thematik steckt. Zu Recht wurde der Sozialismus zu den totalitären Systemen gezählt. Und er selbst hat wirklich den Anspruch und das Ziel gehabt, alle, und das muss ich jetzt dick unterstreichen, alle, und nochmal einrahmen, nochmal rot unterstreichen und nochmal mit Leuchtfarbe anstreichen, wirklich alle Lebensbereiche zu beeinflussen. Und dort liegt jetzt für mich das Problem, das einigermaßen einsichtig zu machen. Da hängt auch eins am anderen. Und vielleicht kommt auch da manche Wiederholung bei den einzelnen Punkten dadurch zustande. Ja, und nicht nur von dieser Fülle und dieser Komplexität ist es schwer, darüber zu sprechen, sondern weil man halt selbst betroffener ist. Und wenn man darüber nachdenkt und sein eigenes Leben sieht, immer wieder die Spuren dieser Zeit und dieses Systems plötzlich im eigenen Leben wahrnimmt, und das ist wirklich eine traurige Hinterlassenschaft, die sich da in unserem Leben vorfindet. Und das könnt ihr euch sicher vorstellen, da brechen natürlich alte Wunden auf. Und deshalb hat mir es nicht viel Spaß gemacht, an dem Thema zu sitzen. Ich habe meinen Computer oft wieder ausgeschalten, nach wenigen Sätzen, und bin wieder gegangen und habe eine andere Arbeit gemacht. Bis es dann halt vom Zeitdruck her sein müsste, müsste ich durch. Ja, gut. Drittens, das Selbstverständnis des DDR-Sozialismus, ein kleiner Überblick. Ich weiß, dass das jetzt eine Zumutung ist. Vielleicht nehmt ihr mir das auch übel, dass ich euch das zumüte. Aber ich glaube, dass ihr vieles viel besser verstehen könnt, wenn ihr es mal so ein kleines Stück erlebt habt, wie das dann auch auf uns zukam. 10, für mich 12 Jahre in der Schule. Auch im Berufsleben, im Alltag, wenn man die Nachrichten eingeschaltet hat, irgendeinen Kommentar im Radio hörte, die Zeitung aufgeschlagen hat, immer. Das war immer präsent. Die Ideologie des Sozialismus. Und ich lese euch jetzt einmal eine kurze Selbstdarstellung. Es hat ein Sozialist geschrieben, was Sozialismus ist. Wie man ihn auch in der DDR verstanden hat. Ich werde dann, nachdem ich damit fertig bin, nochmal ein paar wichtige Dinge rausgreifen, die wir dann auch für unser weiteres Nachdenken unbedingt brauchen. Ich denke, das wird ungefähr 4 Minuten dauern. Wir hatten 40 Jahre, also freut euch, dass es so schnell vorbeigeht. Sozialismus, das ist die erste niedere Phase der einheitlichen kommunistischen Gesellschaftsformation. Im Sozialismus übt die Arbeiterklasse im Bündnis mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, der Intelligenz und den anderen Werktätigen unter der Führung ihrer marxistisch-leninistischen Partei die politische Macht aus, die in der sozialistischen Revolution im Prozess der Zerschlagung des alten Staatsapparates als Diktatur des Proletariats in dieser und jener Form geschaffen wurde und verwirklicht die Interessen des Volkes. Der Sozialismus, der das Privateigentum an Produktionsmitteln und damit die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt, beruht auf dem gesellschaftlichen Eigentum an Produktionsmitteln, das in zwei Formen, dem gesamtgesellschaftlichen Volkseigentum und dem genossenschaftlichen Gemeineigentum existiert. Die Produktionsmittel dienen in der sozialistischen Planwirtschaft der steten Erhöhung des gesellschaftlichen Reichtums im Interesse der Arbeiterklasse und aller Werktätigen. Wissenschaft und Technik werden zum Nutzen der Gesellschaft eingesetzt und entwickelt. Die Produktionsverhältnisse und alle anderen gesellschaftlichen Beziehungen sind durch bewusstes Zusammenwirken, kameradschaftliches Zusammenarbeiten und gegenseitige Hilfe charakteristisch. Sie bilden die Grundlage für die politische und moralische Einheit des Volkes, die sich im Prozess der gesetzmäßigen Annäherung der Klassen und Schichten unter der Führung der marxistisch-leninistischen Partei auf dem Boden der wissenschaftlichen Weltanschauung und der Ideale der Arbeiterklasse herausbildet. Es vollzieht sich eine immer größere Entwicklung und Initiative und Aktivität der Werktätigen. Die Entfaltung und Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie als Hauptrichtung der Entwicklung der sozialistischen Staatsmacht erfolgt in vielfältigen Formen und Methoden, der Mitwirkung der Bürger an der Leitung des Staates und der Wirtschaft. Der Sozialismus öffnet für alle Mitglieder der Gesellschaft die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entfalten, eine hohe Bildung zu erwerben, ihre demokratischen Rechte und Freiheiten aktiv zum erfolgreichen Voranschreiten der sozialistischen Gesellschaft zu nutzen und ihre Persönlichkeit allseitig zu entwickeln. Grundlegendes Prinzip des Sozialismus, der immer besser die materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen befriedigend, ist jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seiner Leistung. Das ist ein Zitat, was von Honecker stammt. Es gewährleistet die materielle Interessiertheit, ermöglicht die Verknüpfung der persönlichen und gesellschaftlichen Interessen und bildet den notwendigen Anreiz zur ständigen Erhöhung der Arbeitsproduktivität, zur Entwicklung der Wirtschaft und der Hebung des Wohlstandes des Volkes. Der Marxismus-Leninismus, Der Marxismus-Leninismus ist die herrschende Ideologie. Sozialistischer Patriotismus und proletarischer Internationalismus bestimmen immer stärker das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen. Die sozialistische Lebensweise erfährt eine immer stärkere Ausprägung und die Vorzüge des Sozialismus, die seine grundlegende neue Qualität gegenüber der vorangegangenen Ausbeutergesellschaft sichtbar machen, werden immer umfassender realisiert. Für den Sozialismus ist das Aufblühen der Nationen verbunden mit ihrer gesetzmäßigen Annäherung charakteristisch, sowie eine Außenpolitik, die von den Prinzipien des proletarischen Internationalismus bestimmt wird. Sozialismus und Frieden bilden eine untrennbare Einheit. Der Sozialismus geht nach langen Geburtswehen aus der alten Gesellschaft hervor. Die historisch notwendige, gesetzmäßige Übergangsphase vom Kapitalismus zum Sozialismus beginnt mit der Errichtung der Diktatur des Proletariats und der Überführung des Privateigentums vor allem in den Kommandohöhen der Wirtschaft in gesellschaftliches Eigentum und endet nach der Errichtung der entscheidenden Grundlagen der sozialistischen Produktionsweise mit dem Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse. In einer ersten Phase, auf seiner ersten Stufe, kann der Kommunismus noch nicht völlig reif, völlig frei von den Traditionen und von den Spuren des Kapitalismus sein. Im Sozialismus werden die grundlegenden Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus zur höheren Phase der einheitlichen kommunistischen Gesellschaftsformation geschaffen. Sozialismus und Kommunismus sind voneinander unterschieden und weisen gleichzeitig grundlegende gemeinsame Wesenszüge auf. Die Aufgaben, die im Sozialismus auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens gelöst werden müssen, sind vielfältig und kompliziert. Deshalb kann der Sozialismus kein kurzes Übergangsstadium sein. Er weist vielmehr Stufen und Etappen unterschiedlicher Reife auf, die dem Entwicklungsniveau der Produktivkräfte, dem Reifegrad der sozialistischen Produktionsverhältnisse wie aller anderen gesellschaftlichen Beziehungen entsprechen. Die gesellschaftliche Entwicklung im Sozialismus ist durch die Beschleunigung des Tempos der Entwicklung charakterisiert. Grundlage dieses Prozesses ist die dynamische Entwicklung der Volkswirtschaft, die Einfluss auf die Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft hat. Immer deutlicher werden die zunehmend engeren Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Bereichen der gesellschaftlichen Entwicklung. Der Sozialismus als niedere Phase der kommunistischen Gesellschaftsformation ist durch die Dynamik, schnelles Entwicklungstempo des gesellschaftlichen Lebens und bedeutende Errungenschaften in allen Bereichen der Gesellschaft gekennzeichnet, wodurch grundlegende Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus vorbereitet werden und reifen. Im Sozialismus, insbesondere in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, bilden die Vervollkommnung des Sozialismus und die allmähliche Zunahme von Elementen des Kommunismus eine dialektische Einheit. Zitat Ende. Schlimm, ne? Könnt ihr euch vorstellen, wie wir uns auf die Staatsbürgerkundestunden gefreut haben? Das musste man nämlich lernen. Ja. Ihr werdet noch verstehen, warum ich euch das nicht erspart habe. Vielleicht habt ihr auch schon manches gemerkt. Ganz am Schluss fiel hier nochmal ein Stichwort, die entwickelte sozialistische Gesellschaft. Das war nun wieder eine besondere Form des Sozialismus. Und genau das verstand die SED-Führung unter dem nach ihrer Meinung real existierenden Sozialismus auf deutschem Boden. Also wir hatten in der DDR die entwickelte sozialistische Gesellschaft. Das heißt, sie war besonders dadurch gezeichnet, dass die Produktionsmittel in den Händen der Arbeiterklasse waren, also Volkseigentum waren oder genossenschaftliches Eigentum waren, und dass man schon Fortschritte gemacht hatte im Bereich des Überbaus. Das ist also auch so eine typische kommunistische oder sozialistische Gesellschaftslehre. Ja, eine Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, aus einem Fundament, aus einer Basis. Das ist das ökonomische System und darüber ist ein Überbau aller anderen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Und in diesem Überbau hat eine Schlüsselfunktion das ideologische System des Sozialismus und dann kommt die sozialistische Kultur, die sozialistische Ethik, die sozialistische Wissenschaft, immer sozialistisch, ist völlig klar. Und alles, was sonst also zum geistigen, zum kulturellen und zum sozialen Leben in einer Gesellschaft gehört, das ist also dieser Überbau. Und dieser Überbau ist dann in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft schon sehr stark geprägt von der Diktatur des Proletariats, das heißt geprägt von der Führung und von dem Einfluss der Partei der Arbeiterklasse, sprich SED in der DDR. So, das ist also die Ausgangsposition. Damit komme ich zu viertens und Moment, kann ich schon zu viertens kommen? Vielleicht noch nicht, Moment. Ja, vielleicht doch noch mal eine Bemerkung hierzu. Wenn man fragt, wie haben denn nun die Christen diese Ideologie erlebt, also das, was ich eben vorgelesen habe, so die Theorie des Sozialismus, dann muss ich sagen, das war für uns nicht das Schlimme. Sondern das Schlimme war für alle Kinder und Schüler in der DDR, auch die, wo die Eltern rot waren, die später mal selber das Ochsenauge getragen haben, ne? Oder das Schwungrad, wie das Parteiabzeichen da hieß, die das getragen haben. Für die war das immer eine Qual, das hören und lernen zu müssen. Ja? Vielleicht habt ihr das gemerkt, wie hohl das ist und wie unmöglich und wie steril. Ja? Und der Atheismus, der dieser Ideologie zugrunde lag, der hat uns Christen auch im Prinzip nie das Leben schwer gemacht. Weil der so primitiv in seinem Ansatz war und auch so leicht zu orten war, damit könnte man umgehen. Ja? Bloß mal ein Vergleich. Ja, wenn die New Age-Welle über Europa weggegangen ist und immer noch ganz schön drüber weggeht, ja? Und da Bücher kommen, unendliche Geschichte oder das Spielzeug, was dann daraus folgt, ne? Da ist es viel schwerer zu orten, was dahinter steckt. Ja, wenn da irgend so ein Plastikmännchen da im Regal steht und irgend so eine Farbefigur da verkörpert. Ne? Das kann ganz lustig aussehen. Macht Spaß, damit zu spielen. Ne, diese Dinge hier, die waren so plump und so offenbar. Also damit könnte man umgehen. Die haben uns also nicht ernstlich zugesetzt. Das war auch nicht die Anfechtung für Kinder aus gläubigem Elternhaus, von dieser Ideologie eingekauft zu werden. Ja. Die Zeit, die haben wir wirklich alle abgesessen und haben überlegt, wie wir aus den Stunden noch was machen können. Und ich muss sagen, dann so als Abiturient habe ich angefangen, die Sachen ernsthaft zu lernen, um mich mit denen auseinanderzusetzen. Im Zeugnis, in der Diskussion, im Gespräch. Da hat es dann noch einen kleinen Sinn für mich gehabt. Also vielleicht ist mal die Bemerkung schon wichtig, also die Ideologie war nicht das, was uns fertig gemacht hat. Die Probleme lagen an anderer Stelle. Gut, und damit komme ich jetzt viertens nun zu der Frage, wo lagen die Probleme? Was hat uns nun von diesen Dingen besonders geprägt? Ja, bitte. Ja, der 8. Parteitag hat ihn verkündet. Ja, der ist 1900 und, Moment, da muss ich mal denken, 73 gewesen. 73, 74 sind der Dreherin. Ja. Also im Prinzip Ära Honecker. Ja. Honecker ist 71 an die Macht gekommen, so nach 2 Jahren etwa, oder 3 Jahren, dann, als er ein bisschen drin saß im Sattel, da ging es dann rund. Gut. 4.1, ein erstes Problem für den Menschen in der DDR, eine gewisse Prägung, nämlich das Verhältnis zum Besitz und zum Besitzenden war oder ist gestört. Privatbesitz, wir haben das gehört, vielleicht noch in Erinnerung, ist was ganz Schlimmes. Ja? Ist ein Relikt der Vergangenheit, ist etwas, was die absterbende Gesellschaft des Kapitalismus ausschämt und hinterlässt. Ja, das hat man gelernt vom ersten bis zum letzten Schuljahr und das war immer dran, das war immer Thema. Also Privatbesitz ist die Wurzel alles Übels. Dabei ging es in erster Linie um Produktionsmittel, also um Betriebe, um Maschinen und so weiter. Aber, auch wenn das nie so deutlich gesagt wurde, in der Konsequenz auch um jeden größeren Besitz. Und ich würde mal sagen, alles was größer war als ein Zweifamilienhaus, und alles, was mehr als 2000 Quadratmeter an Grund und Boden war, das fing dann langsam so an, dazu zu gehören. Ja, und je mehr das war, dann gehört es eben dazu. Von daher muss man auch ein Stück verstehen, warum es tatsächlich Betriebsinhaber gegeben hat, die in den 50er Jahren ihre Betriebe dem Staat zur Hälfte angeboten haben und plötzlich halbstaatliche Betriebe waren. Die haben im Prinzip eine Flucht nach vorn begangen. Die wussten, was kommt. Und so hatten sie die Chance, noch die Hand mit am Steuer zu haben. Und noch was rauszuholen. Und so muss man es dann auch verstehen, als der nächste Schritt kam, als sie ihre Betriebe dem Staat übergeben haben. Das war in dem Sinne nicht freiwillig, aber eben unter dem Druck dieser Denkweise und dieses Grundansatzes des sozialistischen Systems, dass also Privateigentum an Produktionsmitteln das Schlimmste ist, was es geben kann, die Wurzel alles Übels. Und wenn man das selber einsieht, dann darf man vielleicht noch als Betriebsdirektor bleiben, solange man lebt. Man kriegt auch eine gute Entschädigung. Ist ja bei solchen Einordnungen auch immer eine Frage, ja, wie man das macht. Das ist ja auch sicher hier so, wenn eine Sache bewertet wird, das hängt sehr doch von dem ab, der es bewertet, bei allen Vorschriften, die es gibt. Und das hat also wieder Vorteile. Aber, wie gesagt, nicht nur Produktionsmittel, sondern auch aller andere Besitz wurde systematisch im Volkseigentum überführt. Man hat es sehr raffiniert gemacht, über verschiedene Stufen und auch manchmal in so einem Zickzackgang hin und zurück. Typisches Beispiel Landwirtschaft. Ja. Bodenreform, die Bauern bekamen das Land. 10 Jahre später, reichlich 10 Jahre später, mussten sie in der LWG, mussten sie wieder wenigstens einen Teil in die Genossenschaft einbringen. Das ging zunächst los mit bestimmten Flächen, dann mit bestimmten Geräten, dann mit bestimmten Gebäuden, dann mit den Tieren. Und wo man dann die Sache zu Ende durchgezogen hat, das war der Wald. Der Wald wurde generell als Besitz der Genossenschaft aufgenommen. Das war so. Der wurde auch von den Genossenschaften bewirtschaftet. Sie haben damit Gewinne gemacht, war oft auch eine Quelle ihres Reichtums. Die Genossenschaftsbauern standen nicht schlecht in der DDR. Die hatten oft ein bisschen besseres Einkommen als der Durchschnittsarbeiter. Ja, sie haben damit gearbeitet bis dann so ungefähr um 1975 rum. Ich kann das jetzt nicht so ganz genau auf Jahr sagen. Dann plötzlich die LBG enteignet worden. Das heißt, die haben dann alle ihren Wald Staat geschenkt. So mit dem Hintergrund, das können wir nicht mehr so bewirtschaften, da muss ein System dahinter sein und hat der staatliche Forstwirtschaftsbetrieb bekommen. Da sind dann manche Bauern wach geworden, als sie gemerkt haben, dass sie jetzt auch noch ihren Wald losbekommen und keinen Einfluss mehr haben. Das ging auch mit Häusern so. Ein Haus größer als ein Zweifamilienhaus war für den Besitzer völlig unwirtschaftlich, niedrige Mieten. Und nach dem Mietrecht der DDR war der Mieter wirklich König, absolut. Der hatte alle Rechte, dem durfte nichts getan werden. Der konnte Ansprüche stellen, die waren zu erfüllen. Und trotz Subventionen im Materialbereich war es unmöglich, ein größeres Haus mit einem normalen Einkommen eines Arbeiters oder vielleicht wenn beide arbeiteten, zu unterhalten. Und die Leute hatten überhaupt keine andere Wahl, um aus dem Dilemma rauszukommen, als ihre Häuser zu verschenken, an den Staat zu verschenken. Die kommunalen Wohnungsgesellschaften waren dann die Empfänger dieser Häuser. Die haben natürlich ein bitteres Erbe angetreten. Die Leute haben erst dann verschenkt, wenn es nicht mehr zu halten war. Die haben wirklich Bruchbuden bekommen. Sie hatten auch keine Ausgangsbasis, das dann schnell zu ändern. In kleineren Dörfern und Städten haben sie es geschafft, aber wenn ihr sonst mittlere und größere Städte in der ehemaligen DDR heute noch seht, ist ja alles offenbar, brauchen wir nicht drüber reden. Und das hing also auch damit zusammen. Also man hat irgendwie versucht, alles, was irgendwie eine Möglichkeit gewesen wäre, Geld zu machen, ob nun Produktionsmittel, Grundstücke, Wald, große Häuser und so weiter, das hat man dem Bürger aus der Hand genommen. Und das ging auch weiter im Bereich Handwerk und Gewerbe. Bis zu 10 Beschäftigten maximal könnte man ja in der DDR noch bewahrt bleiben. Und die Produktionsgenossenschaften, die sogenannten BGHs, ja, Produktionsgenossenschaft des Handwerks heißt das BGH. Die BGHs waren also genossenschaftliches Eigentum. Das waren also diese beiden Bereiche, wo es noch ein bisschen Privatinitiative gab. Diese Produktionsgenossenschaften, da hing es sehr von der Führungschefetage ab. Wie das war, waren die sehr rot, war das wie ein VEB-Betrieb, waren das vernünftige Leute, dann lief das fast wie bei Privat ordentlich. Die haben auch was geleistet. Und haben auch jetzt einen guten Start. Das sind die, die meistens existieren im Handwerksbereich. Aber wie gesagt, selbst wenn man das gelassen hat, man hat denen überall Bandagen angelegt. Ich habe also im Privatbetrieb gearbeitet, zu der Zeit, als ich dann aufgehalten habe, waren da 9 Beschäftigte. Also praktisch an der Obergrenze rangegangen, der Chef war der 10., mehr konnte er nicht. Und wie gesagt, ein Heizungsbau, Sanitärinstallationsbetrieb. Und da war es tatsächlich so, dass alles, restlos alles, der Rat des Kreises, also Landratsamt, dürfen wir sagen, aber nicht vergleichbar mit dem Landratsamt von der gesellschaftlichen, politischen Struktur, sondern das stand die Parteiführung dahinter letztlich, ja, mit ihren ganzen Kommissionen, Kreisplankommissionen, was es da alles gab. Die haben dann festgelegt, wo er arbeiten darf. Ja. Der Betrieb ist in 30er Jahren entstanden, hat vorrangig in unserem Nachbarlandkreis gearbeitet. Das war einfach von der Straßenlage so, Kreis Annaberg. Und dann wurde eben befohlen, Landkreis Tschöbau. So, was das für ein Betrieb bedeutet, seinen eigenen Kundenstamm plötzlich abgesägt zu bekommen, wäre auch klar. Jede Heizung, die eingebaut wurde, musste vom Kreis genehmigt werden. Jeder Heizkessel, der dazu gebracht wurde, jeder Plattenheizkörper, jeder Meter Rohr, jedes Ventil. Außer der Kleinkran, der wurde bei Schall gemacht, Schrauben, Plastdübel und so weiter. Oder ein Winkelschleifer oder eine Schlagbohrmaschine. Das könnte man ja nicht einfach kaufen, das könnte man ja nicht hingehen. Sondern das müsste man als Handwerksbetrieb beantragen. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das war. Deshalb war es für den DDR-Bürger ab einer gewissen Grenze sinnlos Besitz zu haben. Wenn man den hatte, hat man einen Aufwand getrieben, der sich weder materiell noch ideell irgendwie gelohnt hat. Man hat Kräfte verschlissen, in Gelder verschlissen, hat nichts davon gehabt. Man hat alles verspielt. Und deshalb war es sinnlos, das zu haben. Man hat es abgegeben. Aber innerhalb dieser Grenze, wo das einen Sinn hat, hat man sich dann wirklich ausgedöbt. In der Wohnung, was da also machbar war. Datsche, Konsumgüter. Das war auch alles entsprechend teuer, damit man auch wirklich seine Lebensarbeitskraft darin investieren könnte. Zum Beispiel ein Farbfernsehgerät, was heute auch noch auf dem Markt ist und jetzt zu 600 bis 700 D-Mark kostet. Das war damals das Beste, was angeboten wurde und kam 6500 DDR-Mark. Oder ganz interessantes Beispiel, so ein kleiner Heimcomputer, etwa dem C64 zu vergleichen, der nackte Computer. Laufwerk gab es sowieso nicht dazu, nur eine Data, etc. Nur der nackte Computer, ohne alles, ohne Bildschirm, 4500 Mark. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oder Beispiel Trabant, ne? Trabant kostete so viel Tausender wie Wartejahre, ne? 11 bis 13 Jahre warten, 11 bis 13.000 DDR-Mark, je nach Ausführung. Und Bäckchen Bohnenkaffee, 125 Gramm, Viertelpfund, ne? Der billigste, 8,75 €. Man könnte auch welchen für 12,50 € haben, auch welchen für 22,50 € im Delikat gekauft. So. Der Durchschnittsverdienst netto eines Industriearbeiters 700 Mark. Damit kann man dann ein bisschen rechnen. So. Jetzt wird klar, dass also das Verhältnis des DDR-Bürgers zum Besitz auch jetzt aus westlicher Sicht, aus den Bedingungen, die jetzt in Deutschland sind, völlig gestört war. Und damit müssen Sie erstmal leben lernen, dass das plötzlich anders wird. Und vielleicht wird euch von diesen Beispielen her auch klar, warum die DDR-Bürger so verrückt auf den Westen waren und so verklärt vom Goldenen Westen sprachen. Ja, da könnte man ein Bäckchen Kaffee eben für 6 Mark kaufen und da war nicht 125 Gramm, sondern 500 Gramm drin. Ne? Und der C64, der stand damals, als wir rüberkamen, für 300 Mark im Laden. Ne? Und unsere Kinder und wir selber standen davor und haben geträumt. Ne? So. Und ich kenne jetzt Beispiele, Strumpfhosen und was es alles ist. Ne? So. Und das andere hat man natürlich nicht so schnell wahrgenommen. Die Mieten, andere Beiträge und so weiter. Ja, das muss man auch sehen. Aber an diesen Dingen, die das Leben des kleinen Mannes so geprägt haben, wo er alles rein investiert hat, seine Arbeit und Lebenskraft, die waren hier für ein Taschengeld zu haben. Und von daher ist es vielleicht auch ein bisschen verständlich, wie dann mancher DDR-Bürger eben den Altbundesbürger beurteilt hat. Ja? Und wie er ihn schnell auch als geizig eingestuft hat, wenn der mal nicht ein paar Mark übrig hat, wo das doch alles nichts kostet. Ne? Und so eine gewisse Erwartungshaltung da war. Ne? Die können uns doch geben, die haben es doch. Also von daher wird es ein bisschen verständlich. Auch wenn das nicht christlich ist, so eine Haltung, aber die ist halt da gewesen. Und hat sicher ihre Ursachen. Andersherum, von diesen ganzen Dingen, die ich eben deutlich gemacht habe, her ist es natürlich auch verständlich, dass sich heute viele Ostdeutsche ausgenommen und betrogen fühlen und jetzt sagen, ja, jetzt kommen die Kapitalisten. So wie wir es mal gelernt haben, damals hat man das ja gar nicht geglaubt, das war ja alles irgendwie Quatsch, ne? Aber so ist es jetzt, ne? Die nehmen es jetzt aus, wo wir eigentlich so viel Aufholbedarf haben, wo die so viel haben und wir so wenig. Und jetzt sagen die, nee, also der Betrieb lohnt sich nicht, ich verdiene nicht genug daran, ich muss zu viel drauflegen, also mache ich eine Zündung, wäre ich auch noch arbeitslos. Und dann kriege ich von meinen 700 Mark 68%. Und damit muss ich leben. Ja, und da ist er restlos sauer und hat eine Stinkwut. 4.2. Ein zweites Problem, eine zweite Prägung des DDR-Bürgers. Alles sinnlos. Alles sinnlos. Bleiben wir gleich bei diesen Besitzfragen. Ab einer gewissen Grenze gab es kaum mehr Steigerungsmöglichkeiten. Wer zum Beispiel einen Lada hatte, der war rein automäßig gesehen oben. Bestenfalls noch Parteibunden, ja. Die könnten mal noch an einen VW ran, an einen Citroën ran, vielleicht auch an einen Renault. Aber der normale Bürger, der war also mit dem Lada ganz oben. Mehr konnte er nicht. Und so war das mit dem Farbfernsehgerät. Von daher dann auch die Rede, man kriegt ja für sein Geld nichts. Also warum schuften, warum arbeiten? Ein anderes Problem, was auch manchmal so gleich zu dieser Reaktion führte, alles keinen Sinn, alles sinnlos und man sich gehen ließ, die langen Warte- und Bestellzeiten. erst am 18. Geburtstag könnte man ein Auto bestellen. Das wurde ganz genau genommen, wurde mit dem Computer überwacht. Wenn man vorher oder zweimal bestellt hat, wurde man bestraft, 5 Jahre zurückgestellt und alles Mögliche. So, 13 Jahre für einen Trabi, zuletzt für einen Wartburg 15 Jahre. Alles klar, ne? Wenn man mal ein Auto fahren kann. Es ist sinnlos. Es gab Leute, die haben einfach nicht bestellt. Denen war das so zuwider. Die hat es so angekotzt. Ich will es mal so sagen. So haben sie es auch gesagt. Irgendeinen gebrauchten Schinken, solange er geht. Aber das machen, das ist so ein Wahnsinn, das machen wir nicht mit. Nächstes Stichwort, Planwirtschaft. Alles ist geplant. Alles. Alles wird von oben entschieden. Und es war tatsächlich reine Verschwendung, sich Gedanken zu machen. Auch im Betrieb. Es war ja sowieso geplant. Und man kam dagegen nicht an. Der Plan war gesetzt, der wurde von der Volkskammer verabschiedet. Und man könnte, wenn man es dann trotzdem gemacht hat, eigentlich nur damit rechnen, dass man sich mit den Führungskräften anlegte und sich in die Nessel setzte. Deshalb dort und sagte und schrieb man, was gefragt war, was geplant war und darüber hinaus war alles sinnlos und völlig egal. Wisst ihr, wir haben das so gesagt. In der DDR war ganz typisch für die Arbeitswelt eine sogenannte LMA-Stimmung. Ich sag's mal deutsch, was das heißt. Der leckt mich an. Ja. Ah, stimmt, ja. LMA-Stimmung. Hatte aber dort den Hintergrund. Alles sinnlos. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkommen darf auf die Selbstdarstellung des Sozialismus, da wird auch sofort klar, dass die überhaupt keine Chance hatten mit ihrem Gewäsche. Ne? Da heißt es doch zum Beispiel, es vollzieht sich eine immer größere Entwicklung und der Initiative und Aktivität der Werktätigen. Ja, die Entfaltung und Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie als Hauptrichtung der Entwicklung der sozialistischen Staatsmacht erfolgt in vielfältigen Formen und so weiter. Also laut Theorie war der Arbeiter voll dabei. Das war ja sein Staat, den er gebaut hat, sein Sozialismus. Hat er ja alles für sich gemacht, war ja Volkseigentum. Ne? Und es hat sich alles gelohnt für ihn. Aber in Wirklichkeit war es wirklich völlig blöd, einen doofen Mund aufzumachen, weil man nur Ärger hatte. Ne? Und deshalb schön ruhig halten. Machen, was gefragt ist, und es hat ja doch keinen Sinn. Manche Arbeit auch. Zum Beispiel die Arbeit von Planungsarbeitern, also Technologen, Projektanten, die war im Wesentlichen für den Papierkorb bestimmt. Meine Frau, die hat längere Zeit als Sachbearbeiterin für Investitionen in einem Maschinenbaubetrieb gearbeitet, der eigentlich in der DDR-Wirtschaftslandschaft eine gute Position hatte. 40% der Produktion dieses Betriebes gingen in den NSW-Raum. Wisst ihr, was das heißt? In den nicht-sozialistischen Wirtschaftsraum. Ja, das heißt, wurde nicht in die Bruderländer exportiert, sondern in andere Länder, wo Devisen reinkamen. Richtiges Geld, ne? Nicht nur transferabler Rubel, ne? So eine Geisterwährung, ne? Ja, selbst dieser Betrieb, der selber Devisen erwirtschaftete, brauchte für den Fall, dass für die Umsetzung eines technologischen Prozesses eine Maschine aus dem NSW gebraucht wurde, also aus dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsraum, zum Beispiel hier aus der alten Bundesrepublik, brauchte der tatsächlich 7 Jahre, um die Maschine zu haben. Das ging nicht schneller. Das war festgelegt, da gab es bestimmte Vorschriften, wie lange das geprüft werden musste. Da müsste also erstmal die Betriebsparteileitung dazu stimmen. Dann ging das zur Kreisplankommission, zur Bezirksplankommission, dann ging es zum Bezirkswirtschaftsrat, von dort ging es ins Maschinenbauministerium, von dort ging es dann generell ins Ministerium, zuletzt war es im Finanzministerium. Und wenn es dort durch war, kam es dann zum Ministerrat als solchen und dort hat dann die Partei entschieden. Und wenn das alles lief, dann kam die Genehmigung und dann wurde mitgeteilt, wann die Devisen freigegeben wurden, die der Betrieb selber wirtschaftet hatte, nie gesehen hat. Ja. Es wurde 1:6 gerechnet, einer wirtschaftete D-Mark, bekam der Betrieb 6 Ostmark dafür. Hat sich übrigens gelohnt, darum haben die Betriebe geblüht, ist klar. Ne? Und darum konnten die auch so billig verkaufen. Ja. Und darum gehen sie jetzt ein, obwohl sie früher hier Massenabsatz gemacht haben. Also es geht ja nicht mehr, können sie ja nicht dafür leben. Ne? Eine D-Mark durch 6 könnt ihr euch ausrechnen, was rauskommt, was sie dann hätten nach dieser Rechnung. Ne? Also es geht nicht. Und 7 Jahre, ihr könnt euch vorstellen, ne, wenn da mein Technologe eine Blitzidee hatte, die konnte er wegschmeißen, Und wir haben dann immer versucht, in den Ostblockstaaten eben Maschinen zu finden, die etwa gleichwertig waren. Aber leider waren sie dasselbe. Ich habe ein Beispiel gerade in diesem Betrieb gesehen, da hat man 3 Maschinen in Polen gekauft für eine Maschine, die man hätte hier kaufen müssen. Aber die waren noch ein halbes Mal langsamer, die 3 zusammen, um diese eine Sache zu erledigen, die dieser Automat von hier erledigt hätte. Ja. Und dort haben die Leute gesagt, es ist sinnlos. Ja. Hierher gehörte auch die ganze Umweltthematik, war ja in der DDR ein ganz präsentes Thema. Die DDR war ja der umweltfreundlichste Staat, ne? Schmuck, das gab es nur im bösen Kapitalismus. Und das Wasser war so klar, ne? Und selbst wenn die Pleiße in Leipzig stank zum Himmel, wir haben dort unser Gemeindehaus in der Jakobstraße und die fließt da hinten lang, also eine Kloake, ne? Blau, braun, Schaum obendrauf, kein Leben, nur Gestank. Heute noch, obwohl es schon viel besser geworden ist, ist nicht mal ganz so tiefblau. Es gab ja Gebiete in Dresden oder um Dresden, wo den Leuten die Zähne aus dem Mund fielen wegen des Trinkwassers, ne? Aber wer da was gesagt hat, dass das am Trinkwasser liegt, der hat zumindest mit der Stasi zu tun bekommen und hat vielleicht sogar mit Knast rechnen können. Das war alles nicht wahr. Ja? Die kirchlichen Umweltgruppen, die haben deshalb so Clinch mit dem Staat und der Stasi gehabt, weil sie halt hier einfach nur die Wahrheit gesagt haben oder versucht haben zu sagen. Alles sinnlos, hat keinen Sinn. Man hat die Dinge wahrgenommen, aber laut Theorie war es anders und deshalb gab es dann auch oft die Antwort, wie geht das denn? Nur zeitungsgemäß. Ja. Mir geht's gut, aber in Wirklichkeit ist es nicht wahr, ja, wie es da drin steht. Also, gut. 4.3, ein nächstes Problem, es folgt auch wieder daraus, logisch, Anpassung, Heuchelei und 2 Gesichter. Weil alles so sinnlos und unrealistisch war, aber man eben nur weiterkam, wenn man der Partei und ihren Leuten Recht gab und dann einigermaßen ruhiges Leben führen könnte, hat man eben einfach gemacht, was sie sagten. Bei uns in Sachsen wird es einfach so gesagt, die wollen doch beschissen werden. War überall so. Ja. Deshalb wurde der spitze Bleistift angesetzt. Deshalb hat man denen nach dem Mund geredet. Deshalb hat man als Arbeiter Arbeiten ausgeführt, Befehle angenommen, wo man hundertprozentig überzeugt war, dass das nur im Betrieb schaden kann. Das hat man gemacht. Ja. Öfter mit dem hämischen Feixen dabei hat man es ordentlich gemacht, damit es auch richtig gegen Bein ging. Weil es so sinnlos war. Der Staat hat das sogar noch gefördert. Nämlich zum Beispiel auf dieser Strecke, dass man, was Mitgliedschaft in Parteien und Massenorganisationen betraf, dass man zufrieden war mit der einfachen Mitgliedschaft. Hauptsache man war drin. Ob man da nun aktiv noch mitgemacht hat, das war nicht das Entscheidende. Ja, wenn in der Kaderakte FDJ stand, dann war das schon mal sehr gut. Da war man schon als Schüler ganz schön gut dran. Aber wenn es da nicht drin stand, war es schlecht. Ob man da nur seinen Mitgliedsbeitrag zahlte, ob man da überhaupt mal zu einer Mitgliederversammlung kam. Sicher, das hing dann ein bisschen vom einzelnen Funktionär ab, wie der Dampf gemacht hat. Aber die waren ja genauso in der Mühle drin, in dieser Hohlheit. Ja? Und ich kann mich erinnern an unseren FDJ-Sekretär, wenn der Klassenleiter nicht dabei war, 11., 12. Klasse, dass er gesagt hat, hey Leute, also wie lange müssen wir machen, FDJ-Lehrjahr, also mindestens eine Dreiviertelstunde. Habt ihr alle was zu lesen mit? Gibt es Hausaufgaben zu machen? Ich habe auch was zu tun. Ja. So. Und dann haben wir am Ende alle unterschrieben und sind nach Hause gegangen. FDJ-Lehrer mussten übrigens dort alle mitmachen, auch die, die nicht in der FDJ waren. Das war halt so. Gut. Das hat man also wirklich gefordert. Und nun, hier will ich jetzt mal auf uns als Christen eingehen. Hier waren wir Christen natürlich in großen Spannungen, Gewissenskonflikten. Stichwort Wahrheit. Ja. Heuchelei. Und es ist tatsächlich eine ständige Gratwanderung zwischen Anpassung und Verweigerung gewesen. Und mit vielen Gewissenskonflikten. Ich muss sagen, ich bin heute über vieles nicht glücklich, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber ich könnte auch nicht sagen, wie es anders gegangen wäre. Und wir haben auch aufgehört, uns da gegenseitig zu verurteilen. Wir haben uns einfach da anerkannt und wir haben gesagt, wir wissen dem der Bruder und die Schwester, der schlägt das Herz von Herrn. Und wenn er denkt, dass er es machen muss, muss er es machen. Ich hätte es nicht gemacht. Ne? Und ja, ich kann mich noch erinnern, ist etwa 15 Jahre her, hat Dio Lehmann, sagt euch was, ja, in Chemnitz in der Schlosskirche so etwa vor 2.000-3.000 Jugendlichen gepredigt über Daniel in der Löwengrube. Ne? Und da hat er so wunderbar erklärt, wie nun diese Hofschranzen dort den König einwickeln, dass er macht, was sie wollen. Ne? Und die Massen haben dort geklatscht und gestrampelt, also da muss zwischendurch aufhören. Ne? Wenn er dort gewesen wäre, hätte gesagt, die sind blöd. Aber die haben deshalb geklatscht, weil der den Mut hatte, mal zu beschreiben, wie der normale DDR-Bürger lebt, seinem Vorgesetzten gegenüber. Ne? Wie er das macht, weil er was will. Ne? Der macht nämlich alles, was dem gefällt. Weil es der größte Quatsch ist. Ne? Und das wurde dann auch wieder anerkannt. Das war die andere Seite. Dass wir Christen, wenn wir dann den Mut hatten, wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein, dass wir oft besteint wurden von unseren Kollegen und Mitarbeitern, dass sie uns anerkannt haben, dass wir als Christen manchmal gar nicht so schlecht dastanden. Dass wir zwar vom Staat nicht anerkannt wurden, ja, wir haben eine vorgestrige Weltanschauung, ne, bisschen dumm hier oben, irgendwie denken sie nicht richtig, das ist eigentlich alles logisch. Ne, aber von den Kollegen und, war man oft anerkannt als einer, der Mut hat, der Rückgrat zeigt und vielfach geachtet. Natürlich kann ein Mensch nicht durchgängig so leben, so falsch, mit so viel Heuchelei. Da muss auch mal normal sein. Aber das hat der DDR-Bürger nur dort gemacht, wo er sich absolut sicher war, dass die Leute, die eine bestimmte Erwartung an ihn hatten, ihn nicht gesehen haben. Zu Hause, in seiner Datsche.